Der heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ja, ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA- und DHA-Anteil. Das bekommt ihr sehr gut über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega-3 Arctis. Entschuldigt, das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis runtergebrochen auf EPA- und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ihr da auch einfach nochmal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA. Und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz, machen die meisten nicht, mich inklusive. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch noch mal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 noch mal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte noch mal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte noch mal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren. Und ja, da könnt ihr mich, meinen Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei. Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, auch im Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meinem heutigen Gast Dr. Christian Benedikt und meiner Wenigkeit Dominik Barkow. Christian arbeitet als Neurowissenschaftler an der Uni Uppsala. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Sehr gut ausgesprochen.
Uppsala. Wenn ihr es nicht wisst, wo das ist in Schweden. Und dort widmet er sich den Folgen von Schlafentzug. Er ist gleichzeitig Autor des Buchs Schlaf ist die beste Medizin. Hat selber doppelt so viele Kinder wie ich, nämlich 4. Und weiß deswegen vermutlich noch ziemlich genau, auch wenn die, glaube ich, schon ein anderes Alter haben als meine Kids, wie es ist, sich schlaflose Nächte um die Ohren zu schlagen. Und da wollen wir heute mit ansetzen. Nicht, indem wir über unsere Kinder reden, das wäre mit Sicherheit auch hochinteressant, sondern um das Thema, soll es sich heute drehen, Schlaf, Schmerzen, Schlaf und Leistungsfähigkeit. Und vor allen Dingen, wie wir natürlich auch praktische Tipps nochmal mit an die Hand geben, wie ihr besser schlafen könnt. Erstmal herzlich willkommen, Christian.
Wir alle.
Sehr, sehr gerne. Schweden, ich weiß gar nicht, wo ist Uppsala in Schweden? Eher Richtung Norden, Süden, Westen, Osten?
Es ist so das... Ich muss sagen, es ist nicht Mittelschweden, weil Schweden ist ja ein unglaublich langes Land. Ich glaube, man hat mal erzählt, wenn man Schweden an der Südspitze umkippen würde, dann wäre man so fast in Italien. Also irgendwie verrückt lang. Aber nichtsdestotrotz, Uppsala liegt ungefähr 50 Kilometer nördlich von Stockholm. Mhm. Und viele, die auch in Uppsala leben, müssen nicht unbedingt dann hier auch an der Uppsala-Universität arbeiten. Viele arbeiten auch tatsächlich in Stockholm und pendeln einfach. Das ist so wie, ich weiß nicht, ich komme ja ursprünglich aus Lübeck, wie Lübeck und Hamburg, so eine ähnliche Relation. Hamburg ist ja auch ungefähr 60 Kilometer von Lübeck weg und dann pendeln die Leute halt fleißig von Lübeck nach Hamburg, aber leben in Lübeck.
Ja, okay. Das ist schon mal eine ganz gute Einordnung, damit wir genau wissen, wo du gerade unterwegs bist. Finde ich übrigens interessant. Ich habe neulich mal gehört, die Karten, wenn die sind ja nicht maßstabgetreu, unsere Karten, und auch auf dem Globi oder auf einem Globus nicht maßstabgetreu, sodass beispielsweise Nigeria eigentlich deutlich größer ist, als man das denkt, und natürlich nach Norden hin auch deutlich größer, scheinbar Schweden. Aber ja, Heute soll es nicht um unsere gemeinsame Geografiekenntnisse gehen. Spätestens da hätte ich jetzt auch Probleme, sondern wir wollen uns natürlich mit dem Thema Schlaf auseinandersetzen. Wir selbst haben bei uns im Coaching 5 Säulen, in denen wir helfen, Menschen zu helfen, wieder schmerzfrei zu werden, leistungsfähiger zu werden. Und eine große Säule haben wir extra dem Thema Regeneration gewidmet. Ja, und unter dem Thema Regeneration substituiere ich zumindest in Teilen das Thema Schlaf. Das heißt, für uns hat das eine ganz große Bedeutung. Aber vielleicht kannst du uns ja mal abholen, wie wirkt sich denn Schlaf auf unsere Gesundheit aus oder Schlafentzug auf unser Gesundheitsempfinden beziehungsweise unser Schmerzempfinden?
Das ist hier. Du hast ja eingangs gesagt, 45 Minuten, das ist das, worauf wir hier abzielen, nicht länger.
Ja.
Das heißt, ich versuche mich schon sehr kurz zu fassen, obwohl ich schon sehr lange antworten könnte. Aber nichtsdestotrotz, ich beschreibe den Schlaf immer, wenn ich über den rede, so wie so eine Phase des Tages, wo man halt und auch von der Körper und auch Geist so ein bisschen reflektieren kann, was ist denn am Tag passiert. Ne? Und wenn man natürlich sich am Tag besonders herausfordert, physisch oder auch mental, dann braucht man natürlich auch um den Schlaf, um sich nicht nur davon zu erholen, sondern vielleicht auch eine Bewertung zu vollziehen. Was ist eigentlich relevant? Was kann ich für mich mitnehmen? Ich habe ja beim Jan Born, einem Psychologen, auch promoviert in Lübeck, der sehr bekannt ist für seine Schlafforschung und warum Schlaf so wichtig ist für die Gedächtnisverarbeitung. Und der hat halt in vielen Studien beispielsweise gezeigt, dass es so aus dem Schlaf, um dann in einem Schnelldurchlauf nochmal die Tagesereignisse so vor dem inneren Auge abspulen zu lassen und dann letztendlich auch zu sagen, ja, ha, halt, das war wichtig. Speichern, Langzeitspeicher. Dann geht's weiter. Ah, das war auch wichtig. Das müssen wir uns wirklich auch in den Langzeitspeicher überführen lassen. Das ist wirklich wert, auch in der Zukunft, in der Zukunft als Langzeitgedächtnis zur Verfügung zu stehen. Und sowas passiert halt eben auf psychologischer Ebene, aber natürlich auch für den Körper ist es unglaublich wichtig, dass du ruhst, ja, wenn du schläfst, in der Regel bewegst du dich nicht so viel. Das gibt dem Körper schon mal auch eine Möglichkeit, sich auf andere Prozesse, regenerative Prozesse auch zu fokussieren. Ja, es geht nicht so darum, die ganze Zeit in der Bewegung, mit der Bewegung sozusagen und den Herausforderungen, die die Bewegung mit sich bringt und dass man eben auch sich vielen Dingen in seiner Umwelt auch aussetzt. Darum geht es nicht im Schlaf, dass man sozusagen sich diesen Herausforderungen stellt, sondern der Körper hat durch die Ruhe, die der Schlaf ihm auch bietet, die Möglichkeit, halt in regenerative Prozesse einzusteigen und diese zu intensivieren. Man hat beispielsweise zeigen können, das ist wichtig für die Muskelregeneration. Das ist aber auch wichtig für die Restrukturierung. Der Körper, wenn ich den herausfordere am Tag, in einer gewissen Art und Weise, der nimmt es auch für sich rein motorisch auch mit und versucht sich sozusagen diesen Herausforderungen auch anzupassen. Da gibt es auch eine Plastizität. Man redet häufig, wenn man über Plastizität redet, immer im Zusammenhang mit der Neurowissenschaft. Aber die liegt ja auch im Körper. Auch der Körper muss sich anpassen. Auch der Körper lernt und versucht aus dem Erlernten des Tages, den Herausforderungen, seine Quintessenzen rauszuziehen und sich anzupassen, sodass man noch besser den Tag darauf, eben wieder darauf auch angepasst ist, adaptieren kann und somit eben auch den Tag gut bewerkstelligen kann. Und das ist so ein bisschen, was der Schlaf macht. Der Schlaf ist eine Konsolidierungsphase, wo wir halt die Möglichkeit haben, all das, was wir am Tag so erlebt haben, aber eben nicht nur psychologisch, sondern auch physisch, halt nochmal zu reflektieren und dementsprechend auch Dinge, die relevant für uns sind, mitzunehmen oder auch körperlich Dinge so anzupassen, dass wir dann möglich auf lange Schiene dann auch besser mit diesen Herausforderungen klarkommen. Also es ist schon auch spannend, was der Schlaf so macht. Der hilft uns zu reifen, nicht? Und
Ja,
zu adaptieren.
ich kenne das so ein bisschen aus meiner Sturm- und Drangphase als Jugendlicher, aus dem Krafttraining-Bodybuilding-Bereich. Da haben die Bodybuilder eigentlich immer so eine einfache Formel gegeben: Train, eat, sleep, repeat. Das war quasi immer so diese Maßgabe. Also man kann von Bodybuildern halten, was man will, aber die haben zumindest immer sehr stark auch auf ihren Körper und auch auf die Regeneration geachtet. Und du sprichst ja selber schon von Plastizität, Neuro- und Bioplastizität, also vor allen Dingen auch, dass Muskeln regenerieren. Und das ist schon, finde ich, der erste Punkt, wo man sagen kann, spätestens da sollte doch jedem klar sein, dass Schlaf auch für Schmerzempfindlichkeit nicht ganz trivial ist, zumindest erstmal auf biologischer Ebene. Denn Muskelverletzungen finden ja den ganzen Tag statt. Also ich finde, die Leute denken immer, Muskelverletzungen, ich habe doch gar nicht stark trainiert, aber du bist gegangen, du hast gelebt, du hast geatmet. Es finden ja sekündlich Verletzungs- und Entzündungsprozesse im Körper statt, die auch immer wieder regeneriert werden müssen. Und wahrscheinlich kann man diese Regenerationsprozesse im Schlaf, das ist eine indirekte Frage an dich, dann noch viel besser angehen, als wir das über den Tag hinweg können.
Auf jeden Fall, weil du, das ist mal so die Kernhypothese meines Doktorvaters gewesen, nicht? Des Jan Borns. Der Schlaf ist eben diese Konsolidierungsphase, diese Phase, in der äußere Einflüsse halt minimal sind im Vergleich zu dem, was du am Tag hast. Du isst nicht, du rennst nicht herum, du kommst nicht mit anderen in Kontakt, du ruhst einfach in dir und das gibt dem Körper und auch natürlich dem Geist die Möglichkeit, sich auf Dinge zu fokussieren, die relevant sind und dann entsprechend auch Prozesse einzuleiten, um auf das, was man am Tag erlebt hat, eben auch zu reagieren und das Wichtige mitzunehmen, zu konsolidieren und natürlich auch Dinge, die nicht relevant sind, das natürlich jetzt mehr psychologisch auch abzuschütteln, nicht? Mhm. Also muss nicht alles, was du am Tag erlebst, natürlich auch mit dir nehmen. Auch mit den Schmerzen, das finde ich super interessant, weil man beispielsweise auch häufig in Studien gesehen hat, dass wenn Leute nicht genügend schlafen, woher können wir natürlich auch reden, wie häufig ist das und was meinen wir eigentlich mit nicht genügend oder schlechten Schlaf, dann ist es eben leider auch so, dass der Körper dann, was heißt leider, vielleicht ist es auch eine Kompensation, rein aus biologischer Sicht, aber die Schmerzschwelle, die sinkt herab, nicht? Das heißt, du brauchst weniger, um einfach auch Schmerzen zu empfinden. Und das kann natürlich für so chronische Schmerzpatienten noch sehr problematisch werden, weil der Schmerz an sich, ja, der führt dazu, dass ich schon schlechter schlafe. Und in der Regel ist es auch vor allem in der Nacht, wo die Bewegung dann nicht so ein bisschen uns, das ein bisschen maskiert mit den Schmerzen, nicht? Denn auch häufig schlimm für viele Leute, dass sie dann eben auch schlechter schlafen. Und dann haben sie am nächsten Tag wieder eine Schmerzschwelle, die zu niedrig liegt. Und so kommen sie dann in so einen Teufelskreislauf, aus dem sie nicht so richtig rauskommen. Und das ist natürlich schon auch echt eine große Herausforderung. Klar kann man sich auch denken, wenn ich nicht genügend schlafe, dann ist der Körper ja auch schon in so einer Art Alarmmodus, nicht? Ey, wir haben nicht genügend Erholung bekommen, wir haben eben nicht die Zeit bekommen, zu reflektieren, zu konsolidieren, zu regenerieren. Das heißt, wir müssen das jetzt mal am nächsten Tag ein bisschen ruhiger angehen. Dann hast du solche auf Verhaltensebene Sachen wie, du hast keine Lust, dich mit anderen Leuten zu umgeben. Die Motivation schwindet. Du hast keine Lust, dich zu bewegen. Ist ja auch, macht ja auch Sinn, weil Bewegung kostet Energie. Und wenn du halt nicht schläfst und nicht regenerieren kannst, dann sagt der Papa eben auch, halt, fahr das mal alles ein bisschen runter. Wir sollten eher Verhalten fördern, was förderlich für uns ist, unsere Erholung. Das ist, ja, sich zu entspannen und möglicherweise, weil ich auch so müde bin, auch tatsächlich zu schlafen. Aber den meisten gelingt es halt nicht. Und auch mit den Schmerzen. Ja klar, mach das nicht. Ja, du bist jetzt vulnerabel. Also ich erinnere dich auch nochmal über die Schmerzempfindlichkeit. Pass auf, mach das mal nicht so sehr, nicht? Und das ist natürlich schon auch schwer, da so rauszukommen. Keine Zweifel, nicht?
Das ist aber insofern interessant, als dass, wenn wir in die Schmerztheorie reingucken, auch immer sagen, dass Schmerz ja letzten Endes nur ein Signalgeber ist.
Ja.
Hand auf Herdplatte ist ja relativ offenkundig. 20 Jahre Rückenschmerzen ist ein bisschen komplexer. Aber unter anderem kann ja auch Schmerz ein Signalgeber sein für Schlaf mal wieder. Das hatten wir schon recht häufig tatsächlich bei uns im Coaching, dass Leute sagen, ich habe eigentlich immer auf die offenkundigen Symptome nicht gehört. Also ich habe meinen Akku im Schlaf, ich sag mal jetzt rein plakativ, nur zu 70% vollgeladen. Der Körper sagt mir, okay, ich kann am nächsten Tag dann auch nur maximal 70% geben oder zumindest für einen gewissen Zeitrahmen. Die Leute versuchen aber trotzdem 100 zu geben, weil der Tag so vollgepackt ist, weil so viele To-Dos da sind. Und irgendwann sagt der Körper, das ist zumindest meine Interpretationsweise, hey, pass auf, ich habe dir jetzt die ganze Zeit Müdigkeit gesendet. Du scheinst es nicht zu checken. Ich schicke dir mal was anderes. Ja, zum Beispiel Schmerzen. Zum Beispiel Schwindel, zum Beispiel noch größere Gereiztheit. Und du sagst ja auch schon, dass man emotionaler reagiert. Ich glaube, jeder kennt das, dass man auch gereizter reagiert. Und das, was wir aus dem Hormonhaushalt kennen, ist, da gibt es auch sehr interessante Studien und tiefgründige Untersuchungen zu über Übergewicht, Adipositas und Schlafmangel. Also nicht nur in Bezug auf eine höhere Insulinsensitivität, sondern auch Ghrelin und Leptin, also Sättigungs- und Hungergefühlshormone, vielleicht mal vereinfacht ausgedrückt, dass hier zusätzlich zum Impuls ohnehin schon irrationale Entscheidungen zu treffen, dann halt auch noch die Hormone ein bisschen verrückt spielen und sich das ja dann auch wieder in so eine Negativspirale drehen kann, weil dadurch ich schlechtere Entscheidungen treffe, vielleicht mehr Übergewicht ansammle, mich vielleicht schlechter in meinem Körper fühle. Auf einmal ist mein Pain-Bucket voll und schon ist der Schmerz, der vielleicht ohnehin schon da war, noch größer oder entsteht vielleicht dadurch erst recht.
Aber das Schöne ist, was du ja jetzt eben auch skizzierst, das wird ja häufig von Leuten halt auch so verkauft wie Pathologie, das ist krank machen, nicht? Aber ich glaube, wenn du eine kurzfristige Perspektive nimmst, sind es deutliche Signale deines Körpers, ja? Hey, du fährst viel zu schnell, das geht nicht und das ist mir alles hier zu hektisch. Du musst mal ein bisschen wieder auf die Spur zurückkommen und so ein bisschen mal auch das Gleichgewicht finden, nicht? Und das sind natürlich, klar, wie du es auch gesagt hast, nutzt der Körper sich das auch und macht er sich das zu eigen, dass eben solche Dinge wie Schmerzempfindlichkeit, andere Sachen, weniger Motivation da auch zu dienen sollen, dass du letztendlich das Verhalten auch priorisierst, was für dich gerade in dem Moment sehr erforderlich ist, nämlich der Schlaf, nicht? Dass du einfach dich zurückziehst und dich ausruhst, damit du nämlich tatsächlich auch mal die Voraussetzung schaffst, die Batterien aufzufüllen. Das Problem wird halt nur, wenn du nicht selber mehr so richtig da rauskommst oder das Ganze sich chronifiziert, nicht? Weil dann wird es natürlich schwierig, nicht? Und sich Muster einfach verfestigen. Und da muss man dann natürlich auch therapeutisch zur Seite stehen und den Leuten dann wieder auch Exit-Strategien auch ja an die Hand geben, wie man da rauskommen kann.
Ab wann spricht man denn tatsächlich von einer Schlafstörung? Gibt es da Definitionen in der Medizin?
Ich meine, wenn man jetzt natürlich über die Insomnie spricht, diese Schlaflosigkeit, wo man Schwierigkeiten hat, dem Einschlafen, Durchschlafen, man wacht morgens auf und kann überhaupt nicht mehr einschlafen, plus dass man halt am Tag sich echt schläfrig und fertig und nicht auf seiner Höhe empfindet und das mindestens dreimal pro Woche über 3 zusammenhängende Monate. Da sagt man, da erfüllt sie schon so klinische Kriterien für eine Insomnie. Einige sagen sogar schon über einen Monat. Und wenn du ähnliche Dinge hast aufgrund von anderen Schlafproblemen, jetzt meine ich, ich habe ein Problem mit dem Einschlafen, aber ich habe irgendwie viele Schmerzen, ich habe andere Sachen, ich schnarche oder so ein Kram und das führt dazu, dass ich mich nie erholt fühle. Da muss man dann, denke ich, ähnliche Prinzipien zur Anwendung bringen und sagen, ist es chronisch, ist es regelmäßig? Wenn ich ein Tagebuch führe, wo ich den Monat vor mir habe und jeden Tag mir ein Emoji gebe, der entweder glücklich ist, unzufrieden ist, also traurig oder eher neutral, mach das mal über einen Monat oder 2 Monate und wenn du dann diese Emojis zählst und siehst, okay, 2 mal 30 Tage, 60 Tage, dann gucke ich mal, wie viele ich denn habe, die so glücklich sind, ja, und wenn ich dann schon sehe, das ist überwiegend so, dass die eher unglücklich sind, ja, dann würde ich doch mal sagen, dass du dann tatsächlich auch mal in Kontakt kommen solltest mit Ärzten, mit Therapeuten, um zu gucken, was ist die Ursache. Aber auch da ist es wichtig, Dominik, dass man natürlich auch die richtige Ursache findet, ja, das ist nämlich auch häufig ein Problem, weil Leute haben gesagt, ja, ich kann nicht schlafen und dann gehen sie halt zum Arzt und das geht nicht. Ich habe schon irgendwie alles selbst probiert. Ich habe Melatonin mir gekauft bei der Drogerie oder so. Können wir irgendwas machen? Dann haben sie ein Schlafmittel. Ja, haben sie was, damit sie mal da rauskommen, nicht? Und da muss man dann halt auch immer so ein bisschen aufpassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie so der Typ bin, der sagt, alle Arzt oder medikamentösen Therapien sind zu verdammen, das ist ja Quatsch. Das gilt ja auch für die Schmerztherapie. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt von vielen wichtigen Aspekten. Aber natürlich muss man auch auf Ursachenforschung gehen. Das ist ja nur eine Symptombehandlung und sagen, warum? Ja? Wenn man jetzt über die Schmerzen nachdenkt, kann man sagen, okay, Benedikt, ich sehe, wie du da auf dem Stuhl sitzt, da würde ich nach 5 Minuten die schlimmsten Rückenschmerzen haben. Da können wir mal ein bisschen was an der Körperhaltung machen oder wir können mal gucken, ob wir bestimmte Muskelgruppen stärken, die dir einfach dann auch mehr Stabilität geben, damit du eine bessere Haltung hast. Und so arbeitet man sich voran an die Ursachen und hilft dann auch auf lange Sicht Stabilität zu schaffen im Hinblick auf, dass man eben, wenn wir jetzt hier über den Schmerz reden, nicht in dem Ausmaße Schmerzen hat. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Schlaf. Häufig möchten die Leute sehr schnell Symptome irgendwie behandeln und lindern. Aber so die Geduld für die Ursachenforschung ist nicht immer gegeben. Und das führt dann dazu, dass man eben so sehr kosmetisch halt den Schlaf über eine gewisse Zeit auch gefühlt verbessert, aber im Grunde genommen die Ursache nicht behebt. Und das führt dann dazu, dass man eben wieder so Rückfälle hat und dann sagt, Mensch, ich habe doch jetzt alles versucht, aber geht wieder nicht gut, nicht? Man muss wirklich da auch, wenn man chronische Schlafprobleme hat, ja, auf Ursachenforschung gehen. Und es gibt viele, viele, viele Gründe, warum du nicht schlafen kannst. Die meisten denken irgendwie, das ist nur die Schlaflosigkeit. Es gibt irgendwie zig Unterkategorien an Schlaferkrankungen und bis zu 100 unterschiedliche Diagnosen. Also das Spektrum ist groß.
Das macht es so ein bisschen kompliziert. Ich fand aber dein Beispiel mit den Emojis schon mal gar nicht so schlecht, dass man einfach erstmal so einen Indikator dafür bekommt, ohne jetzt großartig sagen zu müssen, ich muss, früher war es ein Schlaflabor, heute können wir einigermaßen, da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, mit Apple Watches und Fitness-Trackern und sowas darauf reingehen. Du hast aber gerade was angesprochen, wo ich auch gerne nochmal vielleicht meinen Senf dazu geben will.
Ja,
Ich finde es
gerne.
nämlich auch interessant, dieses Thema Melatonin und dass Leute dann natürlich auch eine schnelle Lösung suchen, um dann vielleicht auch nicht zu lange über ihren Schlaf nachzudenken und dann im Schlaf oder beim Schlafengehen schon fast über das Schlafengehen nachdenken und dann in so eine Gedankenspirale kommen. Ich finde es aber auf der anderen Seite etwas bedenklich. Bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, gibt es Melatonin inzwischen auch außerhalb der Apotheken frei verkäuflich. Und ich habe
Ja.
das vor ein paar Monaten das erste Mal bei uns beim Drogeriemarkt DM gesehen. Und zwar, und das meine ich wortwörtlich, neben den Tic-Tacs. Also vorne. Da, wo die Kasse ist. Und da habe ich schon gesagt, ich kenne die Studien zu Melatonin, wir gucken uns das auch an, wir sind da auch immer einigermaßen up to date, die sind ja auch teilweise wirklich sehr interessant und teilweise haben die auch
Ja.
ja wohl auch einen großen Impact auf das Schlaf- oder das Einschlafverhalten, zumindest nach dem, was ich weiß. Aber dennoch überlege ich immer, ob ein Eingriff im Hormonhaushalt, ob man den vorne zusammen mit Schokoriegel, Snickers und Tic Tacs zusammen, ach ja, komm, hol ich mir mal ein bisschen Melatonin-Spray kaufen soll. Weil auch hier sich zeigt, dass zumindest in den nicht apothekengeprüften Produkten die Dosierungen jetzt nicht immer hundertprozentig genau sein müssen. Die dürfen ja meines Wissens auch abweichen. Ich bin jetzt nicht so mega im Thema. Ich finde es aber etwas bedenklich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, aber ich meine, da hast du schon viele Punkte erwähnt. Man hat beispielsweise in einer schönen Arbeit in den USA, wo das auch gängig ist, dass du dir einfach überall Sachen einfach rezeptfrei kaufen kannst, unter anderem auch Melatonin, was ja als so halt einfach frei verfüglich käuflich ist. Und da hat man gesehen, da hat man, glaube ich, 30 frei käufliche Melatoninpräparate analysiert und gesehen, dass, glaube ich, das war erschreckend. Ich glaube, um die 25 oder so haben nicht die Melatoninkonzentration enthalten pro Tablette, die da angegeben war. Da gab es große Abweichungen. Dann sind ja auch viele andere Inhaltsstoffe, die diesen Tabletten zugefügt sind, gar nicht erwähnt auf der Verpackung. Und dann ist es ja auch so, da gibt es ja auch unglaublich viel Unsicherheit, wie viel soll ich eigentlich nehmen? Soll ich jetzt 0,5 Milligramm nehmen? Soll ich 10 Milligramm nehmen? Soll ich 20? Weil man einfach ganz schnell so ein bisschen das Gefühl bekommt, ähnlich wie du es jetzt ja auch gesagt hast, wenn wir darüber nachdenken, wo man das Melatonin bei deiner Drogerie vorfinden konnte. Ist ja so ein bisschen wie so ein bisschen Naschen. Melatonin,
Ja,
das ist ja
genau.
was, was der Körper eigentlich selbst produziert. Studien haben gezeigt, auf lange Sicht wirkt das doch eigentlich weitgehend sicher. Also mal einfach rein damit. Passt doch. Aber ich meine, wenn ich jetzt sagen, genauso sagen würde, und es bleibt ja ein Hormon ist ein Signal, was im Körper bestimmten Organen bestimmte Informationen vermitteln soll und bestimmte Prozesse in Gang setzen soll. Wenn ich jetzt sagen würde, ach komm, nehme doch mal sowas wie das Stresshormon Cortisol im Körper wirkt. Nimm doch einfach, ist doch wieder im Körper auch produziert. Hau rein, leg los. Da würden die meisten sagen, nee, das mache ich aber nicht. Ich bin verrückt, nicht? Also man muss natürlich mal so ein bisschen aufpassen, wie die Leute das halt vermarkten. So, ach, das ist sicher und das ist was Körpereigenes. Und mit dem Melatonin muss man, ich meine, ich gebe dir recht, aus Forschungssicht ist das super interessant, weil das Melatonin wichtige Funktionen erfüllt im Körper. Das signalisiert dem Körper die Nacht, aber hat halt auch aufgrund der Nacht und den Prozessen, die in der Nacht stattfinden, auch wichtige spannende Effekte auf unterschiedliche Organe, aber auch solche Effekte, die möglicherweise gar nicht wünschenswert sind. Man weiß beispielsweise, dass das Melatonin unserer Bauchspeicheldrüse sagt, du setz mal weniger Insulin frei. Wenn wir essen, brauchen wir nicht so viel Insulin. Und das ist was, was man natürlich gerne nicht so haben möchte. Und wenn jetzt jemand einfach sagt, ach, Melatonin, das habe ich auch gehört, das ist was so nahezu wie so ein Lifestyle, das kann man einfach mal nehmen und sich darum nicht schert, in welchem Kontext sie das aufnehmen, vielleicht auch danach essen oder sonst was. Das ist eben, da gibt es schon auch gewisse unerwünschte Effekte. Oder wenn man darüber nachdenkt, dass Melatonin hat pubertätsverzögernde Effekte. Das Melatonin wirkt auf unsere körpereigene Immunabwehr. Ja, man muss schon auch so ein bisschen aufpassen. Kann ich einfach sagen, wir haben hier einen Freifahrtschein und einfach mal so viel, wie du willst, bis du satt bist, nicht? So ist es nicht. Und mit dem schlafförderlichen Wirken, da muss man auch aufpassen, weil große Meta-Analysen gezeigt haben, dass das Melatonin gar nicht diese Einschlaflatenz, das heißt also die Zeit, die ich brauche, um einzuschlafen, so drastisch verkürzt. Das handelt da um ein paar Minuten, vielleicht mal maximal 10 Minuten, in Abhängigkeit davon, welche Gruppe du testest. Und für die große Gruppe, die wir jetzt Gesellschaft nennen, für die meisten hat das gar nicht so einen großen Effekt. Das ist eher so ein Placebo-Effekt. Du erwartest einfach, ah ja, ich nehme was mir jetzt hilft. Und diese Erwartungshaltung führt dann dazu, dass du einfach auch so ein bisschen entspannst und dann einschläfst und sagst dann morgen danach, siehste, ich habe doch gesagt, ist das Melatonin. Fülle ich dir die gleiche Packung mit Zuckerpillen und du weißt das gar nicht, sagst du auch am nächsten Morgen, siehste, ich konnte wieder gut einschlafen. Das war ja super. Aber natürlich gibt es trotzdem auch in der Schlafmedizin Diagnosen, wo das Melatonin eine wichtige Funktion erfüllt. Man weiß beispielsweise bei Leuten, die Probleme haben mit dem Timen des Schlafens. Die können einfach, das sind krasse Nachteulen. Ja? Und das geht einfach nicht anders. Die können nicht vor 3, 4 schlafen. Und die müssen dann morgen zur Schule raus oder zum Beruf 7, 8. Und dann denkt man, ja, mein Gott, die haben so kurz geschlafen, die werden am Abend hundemüde sein und um mindestens 19 Uhr, spätestens 19 Uhr sich ins Bett legen. Aha. Da sagt deren inneres Uhrensystem, nö, wir warten wieder schön bis 3, 4, bevor es wieder in die sozusagen Zeit ist, sich schlafen zu legen. Und die entwickeln ein unglaubliches Schlafdefizit. Das heißt auch Delayed Sleep Phase Syndrome. Und bei denen ist es so, dass wenn man dort das Melatonin am Abend benutzt und eine Lichttherapie am Morgen, da kann man sozusagen den inneren Rhythmus so verschieben, dass man früher einschläft. Da hat das Melatonin zum Beispiel eine gute Funktion. Mhm. Aber immer Kontext und einfach sagen, ich mache das jetzt mal so ein bisschen, ich bin so ein Selbstmediziniert, oder ich mache so eine Selbstmedikation, da würde ich immer vorsichtig sein. Es bleibt ein Hormon.
Gerade bei Hormonbehandlung, ne? Vielleicht kann man es auch so im Namen nennen, es ist eine Art von Hormonbehandlung und das, ich finde, wenn man das so ausspricht, klingt das schon mal was anderes
als.
Genau, das ist eine Hormonbehandlung und ich finde, das sollte man auch, genau wie du es gerade skizziert hast, auch mit der entsprechenden Vorsicht genießen. Du sprachst ja gerade auch die Chronobiologie an, das ist ganz interessant. Wir haben da auch in einer der ersten Podcast-Folgen mit Amir Ali mal drüber gesprochen. Der ist bei bodyclock.health unterwegs, ja. Eine Ausgründung aus der Berliner Charité, die per Haarfollikelprobe dann den Chronotyp bestimmen. Finde ich eigentlich ganz...
Genau.
Kennst du? Okay, ihr seid connected, das ist schön. Nee, find ich tatsächlich sehr interessant, weil ich weiß nicht, was du davon hältst, aber wir haben tatsächlich im Coaching immer auch mal wieder Fälle, dass Leute sagen, hey, ich schlafe 8 Stunden, aber ich habe entweder super Probleme einzuschlafen und wir manchmal nicht so genau wissen, an welcher Stellschraube können wir da drehen. Und manchmal auch Leute, die sagen, hey, ich bin einfach jemand, der hat immer das Gefühl, um 2 Uhr nachts erst ins Bett gehen zu können. Und ich finde es da schon immer nicht ganz so verkehrt, mal zu gucken, wie sehr ist denn zumindest mit dem, ich glaube, da wird der Melatonin Dim Light Onset Punkt bestimmt. Wie sieht's denn da aus? Weil du ja selbst schon gesagt hast, es gibt Eulen, es gibt ja auch Lerchen. Ich glaube, es
oder
gibt inzwischen auch.
Nicht. Genau, das Spektrum ist groß und was wir hier einfach beschreiben, ist ja so, wann bin ich aktiv, wann bin ich wach und wann lege ich mich hin, nicht? Über die 24 Stunden verteilt. Und das kann halt schon auch extrem sein, wenn wir über die Nachteulen sprechen, die sich sehr spät hinlegen oder die Morgenlerchen, die sehr früh aufstehen und dann eben die Leute dazwischen. Und klar ist das was unglaublich Interessantes, weil man auch glaubt, dass zum Beispiel viele, die an Schlafproblemen, vor allem Einschlafproblemen leiden, dass die gar nicht das Problem haben einzuschlafen, sondern dass sie sich zu einem falschen Zeitpunkt über die 24 Stunden versuchen hinzulegen. Die hören dann solche Podcasts wie mit uns beiden und oh, wie lange hat er gesagt, der Benedikt aus Uppsala soll man schlafen? 7 bis 9 Stunden als Erwachsener, okay. Morgens muss ich um 6 raus, -7, da muss ich ja um 23 Uhr schlafen. Aber ich kann nicht sofort einschlafen. Aber dann lege ich mich mal um 10:30. Aber ich gehe ja normalerweise so um 1 ins Bett. Dann legen die sich um 10:30 ins Bett am Abend, weil die wollen ja schlafen. Weil sie haben ja gelernt, 7 Stunden Minimum. Das geht aber nicht. Die innere Uhr, das innere Uhrensystem sagt, wie, ist doch noch gar nicht so weit. Und dann quälen die sich und liegen da im Bett und das funktioniert und funktioniert nicht. Und das, was sie halt machen, wenn sie das Abend nach Abend machen, dass die halt eine Assoziation schaffen, eine Verknüpfung für das Gehirn. Wenn ich hier im Bett bin, obwohl ich gar nicht schläfrig bin, will mich der hier zwingen, der Host mich, dass ich einschlafe, funktioniert nicht. Ich fühle mich total gestresst. Und die entwickeln eine Einschlafproblematik, eine sogenannte Sleep-Onset-Insomnia. Und man weiß bei ganz vielen, dass es eben damit zusammenhängt, dass sie versuchen, zu einer Zeit innerhalb der 24 Tages zu schlafen, die gar nicht ihrem inneren Uhrensystem angepasst ist. Klar muss man auch aufpassen, diese Taktung des inneren Uhrensystems, da gibt es schon auch Einflussgrößen. Je älter wir werden, desto mehr werden wir wieder ein Morgenmensch. Oder in der Pubertät, da sind wir wirklich Nachteulen als Gruppe. Oder Leute in der Stadt haben eher die Neigung, sich später hinzulegen als auf dem Land, weil die viel sozusagen Kunstlicht ausgesetzt sind. Unsere doch sogenannte moderne Lebensweise, nicht, wo wir halt irgendwie auch am Abend es ordentlich krachen lassen und auch noch schön das Handy vor der Nase haben und einfach viel erleben können und auch alles noch schön zupacken, führt natürlich auch dazu, auch soziale Faktoren, dass wir eher so nachteulenmäßig rumrennen. Und wenn man die Leute dann aus der Stadt sich schnappt, das hat ein Kollege aus Schweden mit einem amerikanischen Kollegen gemacht, und die aufs Land verfrachtet und die dort zelten müssen, ohne irgendein Kunstlicht, jetzt dürfen die sich einfach mal nur mit dem Tag und der Nacht beschäftigen, fangen die als Gruppe an, sich früher hinzulegen und früher aufzustehen. Obwohl du immer noch Variationen siehst zwischen du siehst immer noch, wer eine Nachteule ist und wer eine Morgenlerche ist, aber sie werden viel, der Abstand zwischen denen wird viel geringer und sie als Gruppe fangen an, sich früher hinzulegen. Da siehst du natürlich schon auch, dass externe Faktoren immer noch eine wichtige Rolle spielen für diese Taktung. Aber das ist schon in einem gewissen Ausmaß modifizierbar, aber nichtsdestotrotz liegt ja auch das in die Wiege gelegt, die sogenannte Genetik. Und für viele ist es halt auch eine krasse Herausforderung, sich früh hinzulegen und dann auch diesen Erwartungen, dieser Erwartungshaltung zu entsprechen. Schlaf Minimum 7 Stunden, weil der Schlafforscher das gesagt hat, nicht? Dann wird das ja, Ganze nun Stress.
Das ist schon spannend. Lass uns mal, bevor wir auf diese externen Faktoren, weil du hast gerade schon ein paar genannt, das finde ich total interessant, eingehen. Oder lass mich nochmal vielleicht auch nochmal aus meinem Nähkästchen plaudern. Ich kenne es auch, dass ich früher mal spät ins Bett gegangen bin und das eigentlich so ein bisschen antrainiert war. Also irgendwie nachts als Jugendlicher Computer gezockt, natürlich dann irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre mit den Jungs irgendwie abends unterwegs gewesen. Habe aber irgendwie nie akzeptieren wollen, dass mir das nicht gut tut. Habe dann tatsächlich auch mal so einen Test gemacht und ich wusste es eigentlich schon vorher. Und da kam bei mir raus, ich glaube in der Sommerzeit 22.15 Uhr, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch rum, und in der Winterzeit wären es dann 21.15 Uhr. Ich hoffe, ich verwechsel das nicht, das sind die beiden Dinge, wo ich tatsächlich immer durcheinander komme, aber tatsächlich relativ früh. Und ich merke einfach, wie unglaublich gut mir das tut und ich stehe inzwischen jeden Morgen einfach um 6 Uhr auf. Nicht, weil ich es muss, sondern ich bin morgens um 6 Uhr wach. Punkt. Ich kann auch um 4 Uhr nachts ins Bett gehen. Also ich bin inzwischen so geprimed. Das heißt, mein Körper scheint sich da so eingestellt zu haben. Will damit nur sagen, das ist vielleicht nicht so 100%ig gesellschaftstauglich. Und das heißt auch nicht, dass man das jeden Tag machen muss. Ich kann ja trotzdem mal abends weg sein und kann das immer anpassen. Ausnahmen bestätigen ja wie immer die Regel. So wir alle wollen ja auch leben. Ja. Also nie nach der Perfektion streben ist da, glaube ich, auch die Maßgabe. Oder zumindest nicht immer danach versuchen zu leben. Aber mir hat das super geholfen, einfach zu sagen, ich gehe einfach eine Stunde oder anderthalb Stunden früher ins Bett und fühle mich den ganzen Tag dann auch energiegeladener und besser.
Ja, und ich will sogar kommentieren. Es ist eben nicht nur, dass du möglicherweise jetzt auch mehr in sozusagen in der Phase, in der dein Körper auch das einfach von dir einfordert, schläfst, sondern das, was du eben auch machst, ist, so wie es zumindest klingt, auch wenn die Ausnahmen die Regel bestätigt, dass du eben halt auch schon zu sehr festen Zeiten immer dich hinlegst. Und auch das, ich habe Forschung dazu gemacht und du siehst eindeutig, dass Leute, die eine Deutlichkeit haben im Hinblick auf, dass sie den Tag zum Fest machen und die Nacht zum langweiligsten Denkvorstellbaren und da wirklich auch einen schönen Kontrast schaffen. Das nennt man auch Amplitude da. Da sieht man wirklich, das sind die Leute, die am längsten leben, die am wenigsten oder das geringste Risiko haben, eine Vielzahl von Volkserkrankungen auch zu entwickeln. Und warum? Weil es natürlich für dieses innere Uhrensystem hervorragend ist, wenn du jeden Tag immer wieder den Ablauf ähnlich gestaltest und immer den Körper zu verstehen und Geist verstehen, zu verstehen gibt, ja, jetzt esse ich Mittag, jetzt esse ich Abendbrot, jetzt lege ich mich hin, jetzt stehe ich auf. Mhm. Und die haben sogar eine Studie publiziert, letztes Jahr, glaube ich, das, wo sie gezeigt, oder Anfang dieses Jahres, aber wir haben sie jedenfalls gezeigt in Sleep, in einer sehr wichtigen Zeitschrift für uns Schlafforscher und Schlafmediziner, haben sie zeigen können, dass regelmäßige Schlafzeiten, was am Englischen einfach auch Sleep Regularity genannt wird, wichtiger ist für deine Lebenserwartung als deine eigentliche Schlaflänge. Mhm. Weil viele fragen ja mal, wie lange soll ich schlafen? 7, 8, 9 Stunden, was ist optimal? Und dann sagt man natürlich, ja klar, wenn du so Bevölkerungsstudien anguckst, 7 bis 9 Stunden für die meisten Erwachsenen. Aber die haben halt das noch ein bisschen weiter herausgefordert und geguckt, okay, dann behalten wir das so in unserem Berechnungsmodell, aber wir legen eben halt auch die Regelmäßigkeit meiner Schlafzeiten mit ein. Und da sehen wir die, die immer zu den gleichen Zeiten ins Bett gehen, die leben am längsten. Und das ist noch viel wichtiger als die eigentliche Schlaflänge. Und das ist natürlich total auch gut. Schön. Das innere Uhrensystem liebt Vorhersehbarkeit.
Routine ist es ja. Ich kenne das von Sajin Panda. Diese Untersuchungen sind ja doch recht publik inzwischen. Finde ich super spannend. Und da lebe ich tatsächlich auch nach, auch durch unsere Kinder. Das hat es natürlich auch ein bisschen einfacher gemacht, weil ich genau wusste,
perfekt, um 18 Uhr ist, um das zu machen.
Kinderbuch. 18 Uhr ist Papa da, dann gibt's Abendbrot, dann bringt man die Kinder ins Bett, fährt automatisch schon runter und dann fängt man danach nicht nochmal an zu sagen, jetzt haue ich mir nochmal ein dickes Steak rein oder ich mache jetzt irgendwie nochmal Party, sondern man entschleunigt abends und das hilft schon. Also auch wenn Kinder natürlich nicht immer dem Schlaf zuträglich sind.
Ich glaub, nicht immer zuträglich, aber ich gebe dir vollkommen recht, weil wenn Leute irgendwie auch so sagen, so wo war dein Wendepunkt im Leben, war es jetzt so deine Schlafforschung, als du Doktorand warst, in den Ende der 20er beim Jan Born oder so, oder was hat dein Mindset verändert? Und das waren definitiv alle Kinder, die unter der Doktorandenzeit geboren worden sind, weil Kinder dir so krass einen Tagesablauf vorgeben. Und ich muss einfach sagen, davor, da lebte ich echt auch so ähnlich, so ein Hulla und Bulla Leben und ach, wie der Tag so kommt und wie die Zeiten fallen, so fallen sie. Und Kinder geben dir das halt einfach vor. Und ich glaube, dass einem das auch hilft. Ich glaube, dass es einem sehr helfen kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich deshalb aufrufe, alle sollten jetzt Kinder bekommen, obgleich es sehr schön ist, aber trotzdem natürlich auch anstrengend bleibt, nicht? Aber fürs Schema ist gut.
Finde ich auch. Sind wir uns einig.
Ja.
Lass uns mal das, was ich vorhin angeteasert habe, Richtung der externen Faktoren kommen, die den Schlaf positiv und oder vielleicht negativ beeinflussen. Ja. Du hast schon mal eine Sache gesagt, die finde ich ganz interessant. Obwohl, entschuldige, jetzt muss ich selbst das Interview noch unterbrechen, weil eine Frage kam mir vorhin noch, die kommt mir jetzt gerade in den Kopf, die will ich nicht, will ich nicht locker lassen. Du hast gesagt, optimale Schlafensfenster irgendwo zwischen 7 und 9 Stunden. Mhm. Ich habe neulich mal mit einem Kollegen diskutiert und der meinte, er fände es generell schwierig zu sagen, wir machen da überhaupt irgendeinen Korridor auf. Weil er meint, es kommt doch auch brutal darauf an, was du am Tag vorher gemacht hast. Also das ist ja durchaus auch sein könnte, du hast den ganzen Tag Netflix geguckt, auf dem Sofa gechillt, hast nichts gemacht. Gut, ich sag mal, dann ist dein Serotonin nicht so hoch, infolgedessen weniger Melatonin. Das ist ja die Folge dessen, aber dann braucht der Körper ja auch nicht so viel regenerieren, wie wenn ich gesagt habe, okay, heute 6 Uhr aufstehen. Ich bin im Urlaub in Österreich, ich gehe 12 Stunden wandern und auf einmal habe ich das Gefühl, ich muss den ganzen Tag regenerieren oder die ganze Nacht regenerieren, weil ich einfach den ganzen Tag unterwegs war. Ist das tatsächlich so oder ist das ein Hirngespinst von mir?
Finde ich super, wenn wir jetzt sozusagen, es gibt eine makroskopische und eine mikroskopische Bewertung. Mikroskopisch würde ich sagen, ist das, was du im Grunde genommen jetzt beschrieben hast, wenn man so reinzoomt in die einzelne Person. Ja, klar ist es so, dass die Nacht ein unglaublich toller Spiegel oder ein sehr ehrliche Abspiegelung von dem ist, was du so am Tag gemacht hast. Und wenn du natürlich irgendwie ein Couch-Potato bist und nichts machst und irgendwie nur abhängst, ja, warum sollst du richtig tiefen, tiefgehenden Schlaf haben, viel Erholung brauchen? Du hast ja nichts gemacht. Das heißt, natürlich sieht dieser Schlaf anders aus im Vergleich zu, wenn du jetzt 40 Kilometer irgendwie wandern gehst oder laufen gehst. Natürlich ist es eine ganz andere Herausforderung und bedarf dann auch eines Schlafes, der jetzt nicht unbedingt viel, viel länger ist, aber schon auch eine andere Art des Ablaufes hat und vielleicht, oder nicht vielleicht, ganz sicherlich auch viel tiefgehender ist und viel mehr auf diese ganzen unterschiedlichen Aspekte, die wir eingangs besprochen haben, auch wenn du dich mental herausforderst, Schwedisch redest oder so, halt auch viel mehr nachbearbeiten musst, nicht? Wenn ich halt auch viel gemacht habe. Trotzdem muss man sagen, mit diesen 7 bis 9 Stunden, wenn du dir die Populationsstudien anguckst, große Bevölkerungsstudien, dann glaube ich, sprechen die alle insgesamt schon das Bild, dass so 7 bis 9 Stunden für das Gros der Gesellschaft so der Sweet Spot der optimalen Schlaflänge darstellt. Aber natürlich gibt es Leute, die auch 6 Stunden schlafen. Und das ist absolut okay. Und weil natürlich zum Schlaf und zu der Bewertung des Schlafes nicht nur die Schlafdauer zählt, sondern natürlich auch die Qualität, die Regelmäßigkeit, das Timing, dass ich, wenn ich am Tag schlafe, weil ich ein Schichtarbeiter bin und nachts arbeiten muss, dann werde ich natürlich am Tag viel größere Probleme haben, weil die innere Uhr einfach sagt, nö, es ist eigentlich Zeit, wach zu sein und ich schaff dir nicht die besten Voraussetzungen, sich zu erholen, nicht? Also da kommen natürlich viele Faktoren, die dort mit einfließen. Aber jetzt auch nur auf die Schlafdauer bezogen, wirkt es so, dass für die Großzahl der Menschen es doch so ist, dass 7 bis 9 Stunden als optimal anzusehen sind, weil wenn man dann Studien anguckt, wo man das Risiko bewertet, bestimmte Erkrankungen zu entwickeln oder Lebenserwartungen, immer so 7 bis 9 Stunden ungefähr, dieser Korridor ist, der mit dem geringsten Risiko verknüpft ist. Aber individuell halte ich mit dir und man darf, was ja auch wichtig ist mit dem eigenen Schlaf, das ist ja auch ein Fehler, den viele machen. Die sind viel zu mikroskopisch in ihrer Bewertung, weil sie jeden Morgen, wenn sie aufwachen, sagen, oh, jetzt gucke ich mal auf meine App, wie habe ich denn geschlafen? Nein, ich hatte nur 10% Tiefschlaf. Gestern hatte ich doch 20. Shit, jetzt rufe ich mal den Christian an oder schreibe dir mal eine E-Mail. Der ist doch so responsiv, wenn man dem schreibt, warum ist denn das so? Und dann stressen die sich immer, so, weil die so sehr mikroskopisch, sehr reingezoomt in ihren Schlaf irgendwie in eine Bewertung treten. Das solltest du nicht. Du solltest rauszoomen und dir Pattern angucken, nicht Muster über längere Perioden. Und wenn man, da kommen wir wieder auf dieses Emoji-System. Wenn ich dann sehe, ey, nö, über, wenn ich so selbst nur das mir einmal kurz angucke auf 2 Papieren mit einem und dem anderen Monat, sehe ich fast nur lächelnde Emojis. Scheint doch gut zu sein mit meinem Schlaf. Ich sollte mich nicht so sehr darüber aufregen. Oder wenn ich sehe, ja, ist überwiegend gut, aber jeden Freitag ist mein Emoji traurig. Warum? Dann kann ich, ach, am Donnerstag gehe ich immer abends mit den Jungs los und trinke 20 Bier. Vielleicht ist es das. So kann man dann natürlich irgendwie auch irgendwie zu einer Selbstreflexion kommen und auch einer Optimierung, nicht?
Ja, dafür sind die Tracking-Tools auch ganz gut. Also ich benutze gerne den Aura-Ring, aber ist falsche Hand, das ist der Ehering, Aura-Ring. Aber das ist ja inzwischen ja in jeder besseren Smartwatch, so, hat man so ein System eingebaut, die alle keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, aber zumindest ja zumindest einen Indikator geben. Ich fand es tatsächlich am Anfang recht verblüffend, was Alkohol macht. Also bei mir ist tatsächlich so 3 Bierchen getrunken, wo man denkt, naja, geht ja noch einigermaßen, obwohl meine Verträglichkeit auch langsam schwindet. Ich bin nicht mehr so trainiert. Zum Glück, muss man ja sagen. Aber dass der Körper oder der Ring mich jeden Morgen gefragt hat, was war mit deinem Schlaf los und bist du krank? Also der hat das tatsächlich nicht großartig auseinanderhalten können, wie wenn ich irgendwie mich mit den Kids mit einem grippalen Infekt angesteckt habe. Und da sind wir schon, vielleicht schaffen wir von da aus
Externe Faktoren,
den ersten Schlenk zu den externen Faktoren, weil Alkohol ist wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Mittel, um abends den Schlaf entspannt einleiten zu lassen, oder?
doch.
Oh.
Alkohol, ja, jetzt kommt's.
Oh.
Alkohol wirkt ja auf ein System im Gehirn, ein Neurotransmittersystem, was tatsächlich schlafförderlich ist, ja, das GABA-System.
Ja.
Und viele nutzen, machen sich das so eben zu nutzen, dieser der Nightcap im Englischen, nicht, dass du noch so ein, wie heißt denn das im Deutschen? Ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Wort gibt, dass du einfach noch so einen kurzen Schnaps nimmst, bevor du,
Ein
ein
Absacker sagt
Absacker, genau, Absacker. Das siehst du, ich war lange nicht mehr in Deutschland, genau. Ein Nightcap im Englischen, ein Absacker, genau. Und die trinken ihn und ja, und viele machen das, weil die einfach sagen, ich kann besser schlafen. Ich weiß auch, dass viele, die zum Beispiel Nachtschichten arbeiten und Probleme haben, am Tag einzuschlafen, die trinken ja noch ein Glas Bier, weil ihnen das einfach hilft. Das Problem ist halt, du schläfst ein, schneller ein unter dem Alkohol, aber der verändert deinen Schlaf erheblich. Diese Traumschlafphasen, die sogenannten Rapid-Eye-Movement-Schlafphasen, die werden unterdrückt. Dann kriegst du ordentlich, wenn du den Alkohol fertig metabolisiert hast, einen schönen Rebound. Hast du ganz intensive und krasse Träume und das führt gar nicht zu gutem Schlaf. Und ein noch viel größeres Problem. Alkohol führt dazu, dass deine oberen, die Muskulatur in den oberen Atemwegen noch mehr erschlafft. Was ja schon eh passiert, wenn du einschläfst. Und das führt dazu, dass du schnarchst. Und
wenn du schnarchst, das ist spannend.
Führt das dazu, dass du Atemaussetzer bekommst, nicht? Und deshalb ist Alkohol für die meisten dann eher so, obwohl sie besser einschlafen können, haben sie viel schlechteren Schlaf und fühlen sich überhaupt nicht erholt nach dieser Nacht, nicht? Das heißt, da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man zum Alkohol greift. Der Absacker, klar, nochmal, Ausnahmen bestätigen Regeln. Und wenn du mal irgendwie einen Abend mal ein Glas Wein trinkst, dann kannst du sagen, mein Schlaf, jetzt habe ich alles falsch gemacht. So kann man nicht leben. Aber du solltest natürlich auch darüber ins Bewusstsein rufen, wenn du jeden Abend vorm Schlafen gehen zwei Gläser Wein brauchst. Das ist nicht nur jetzt, nicht im Hinblick auf den Alkoholismus-Aspekt, das ist jetzt nicht Thema, sondern im Hinblick auf den Schlaf. Das führt nicht dazu, dass du einen besseren Schlaf hast, sondern eher einen schlechteren.
Und vielleicht auch an dieser Stelle gesagt, wenn das bei euch so ist, dann solltet ihr das auf jeden Fall überdenken und vielleicht auch mal mit Leuten drüber reden. Ja, also auf das ist, es ist ja manchmal ein Thema, was auch ein bisschen tiefer liegt, erfahrungsgemäß, und wo Leute manchmal auch kein Empfinden für haben. Alkohol soll ja nicht Thema sein, aber ich glaube, manchmal hilft das auch vielleicht in so einer Stelle, Leute mal aufzurütteln und zu sagen, jeden Abend 3-4 Feierabendbier oder 3 Gläser Wein, sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen, ob das
ja,
richtig ist.
Die meisten denken halt eben auch so, ach, das ist hier so, ich denke, Gemütlichkeit, ich muss jetzt so ein bisschen runterkommen, und denken dann auch gleichzeitig, ah ja, ich fühle mich irgendwie auch entspannen und das kann mir auch so eben helfen mit dem Schlaf. Das ist wirklich bei vielen Leuten in den Köpfen, dass sie denken, der Alkohol, kann ich besser einschlafen. Aber es ist eben halt eine toxische Substanz für den Körper. Der Körper braucht kein Alkohol, um zu überleben, nicht? A. Und B führt es eben dazu, dass der Schlaf echt schlecht wird, nicht?
Und du sprachst ja auch gerade von diesen Atemaussetzern, also die Schlafapnoe heißt das ja, glaube ich. Interessant, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber war damals erschreckt, als ich gesehen habe, wie viele Leute tatsächlich daran, und da will ich jetzt keine Angst schüren, aber es ist zumindest Fakt, wie viele Leute daran tatsächlich in der Nacht versterben können. Ja, also dass das tatsächlich etwas ist, was durchaus gefährlich sein kann.
Und noch viel aus Forschungssicht spannender, aber vielleicht für die Zuhörer erschreckender ist. Es gibt eine Studie, die wurde 2019, wenn ich nicht total falsch liege, in schönen Zeitschrift publiziert, Lancet Respiratory Medicine, wo die halt mal geguckt haben, wie sieht's aus mit der Häufigkeit von obstruktiver Schlafapnoe so weltweit, global. Und die sind zum Ergebnis gekommen, dass 900 Millionen Menschen Kriterien einer obstruktiven Schlafapnoe erfüllen. Und von diesen 900 Millionen haben 400 Millionen eine mittelschwere Beschwerde, obstruktive Schlafapnoe, wo du wirklich dann auch mal sagen würdest, du solltest mal einen Arzt oder eine Ärztin treffen und die sollten mal gucken, was die Ursache ist, sodass wir dann da auch mal therapeutisch was einleiten können, weil das dann halt auch tatsächlich nicht nur das Herz-Kreislauf-System unter Dampf stellt, sondern eben auch für den Schlaf unglaublich unförderlich ist. Und da muss man schon auch sagen, nicht? Da muss man schon auch gucken, wenn man da gewisse Risikofaktoren mit einbringt, wie starkes Übergewicht, du bist älter, bist ein Mann, ja, du hast einen hohen Blutdruck am Tag, du benutzt Medikamente, kriegst ihn trotzdem nicht runter, dein Halsumfang ist relativ groß, weil du anfängst auch viel Fett hier einzulagern und alles wird enger, ja. All solche Sachen und Schnarchen natürlich, und dass du einen Partner hast, der auch sagt, du atmest nicht im Schlaf, nicht? All solche Sachen könnten auch Indizien dafür sein, vielleicht ist es bei mir eher wahrscheinlich, dass ich an dieser Erkrankung leide. Das ist eine Schlaferkrankung. Und es gibt viele gute, auch für dich individuell anpassbare therapeutische Maßnahmen, damit du eben nicht mehr daran leidest. Und ich sag dir, es gibt Studien, die haben solche Sachen gezeigt, wie du holst die Patienten, die an einer obstruktiven Schlafapnoe leiden, an einer richtig schweren, und die werden fotografiert. Und dann zeigst du das Leuten und fragst die, wie alt sind die? Und dann machst du das Gleiche nochmal, nachdem die therapiert sind. Die kriegen zum Beispiel eine Atemmaske, um mit Überdruck die Atemwege aufrecht, also offen zu halten. Und dann werden die wieder fotografiert und dann werden die Leute gefragt, wie alt sind die? Da hat man gesehen, im Durchschnitt sind die Leute nach Therapie, oder wenn die Leute nach Therapie 6 Jahre jünger geschätzt. Das ist schon eine Menge, wenn man sich überlegt, wie viel Kosmetik und andere Sachen wir kaufen, um 6 Jahre jünger auszusehen. Du brauchst einfach wieder die Schlafapnoe behandeln.
Schlaf dich jung, so nach dem Motto. Das ist gar nicht so schlecht.
Ja, schlaf dich jung. Und ich habe sogar lustigerweise, das war so ein bisschen so ein Spaßexperiment, was wir aber auch in einer deutschen Zeitschrift, frei verfügbar für jeden, in der Zeitschrift Somnologie, das ist die Fachzeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung, publiziert haben. Da hat ein Engländer mich mal kontaktiert und gesagt, ich will die längste Vorlesung aller Zeiten geben, 140 Stunden lang, und willst du nicht mit mir zusammen was machen, weil ich darf nur zu drei Zeitpunkten 90 Minuten schlafen. Ich habe gesagt, ja, will ich. Ich will, dass du im Rahmen der Vorlesung an unterschiedlichen Zeitpunkten fotografiert wirst. Weil du wirst ja immer müde aussehen. Dann habe ich diese Fotos genommen und Leuten im Internet gezeigt, die gar nicht wussten, dass er das gemacht hat. Und habe gesagt, ja, schätzt dir mal ein, wie alt er ist. Und das Verrückte war, bevor der angefangen hat, haben die Leute wirklich sein Alter nahezu perfekt eingeschätzt. Er war 48. Aber nach 2 Tagen der Schlaflosigkeit haben die Leute ihn als 51 Jahre alt eingeschätzt. Das zeigt dir, ich meine, klar, wer bleibt jetzt 2 Tage am Stück wach? Ja? Vielleicht Eltern von vielen Kindern wie wir, aber nichtsdestotrotz, das zeigt ja einfach, wie Schlaf schon auch so eine Jungmacher oder so eine altersentgegenwirkende Wirkung entfalten kann. Obgleich man ja auch aufpassen muss, man sollte ja auch keine Altersstigmatisierung hier durchführen. Alter ist ja auch was Schönes, nicht?
Ist was dran, wir werden alle voraussichtlich nicht jünger, außer vielleicht wird jünger.
Auf jeden Fall nicht.
Außer manche Biohacker, die die ganzen Parameter irgendwie runterbringen, aber ja, das ist vielleicht manchmal zu viel. Also wir haben das Thema Alkohol.
Ja.
Besprochen. Lass uns vielleicht erstmal 1-2 negative Sachen machen, und auch wenn wir jetzt ein bisschen über 45 Minuten sind, wenn das für dich in Ordnung ist, dann gehen wir nur noch mal ein paar Sachen rein. Was ich immer interessant finde, ist das Thema Essen. Also ich kenne es immer so nach einer Faustformel, 3 Stunden vorm ins Bett gehen, nicht mehr großartig was essen. Wir haben allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass wir bei uns im Coaching viele Frauen haben, die aus meiner Sicht vielleicht aus metabolischen Gesichtspunkten nicht unbedingt smart reagieren und abends dann versuchen, gänzlich beispielsweise auf Kohlenhydrate zu verzichten. Ja. Dann sehen wir ganz häufig, wenn wir Blutzuckermessungen machen und vielleicht auch die mal mit einem Tracking-Tool versehen, dass die total mitten in der Nacht auf einmal Blutzuckerpeaks runtergehen, dass die REM-Sleep-Phasen dazu nicht vorhanden sind, ganz schlecht schlafen. Und wenn wir denen dann sagen, Mädels, habt mal keine Angst vor Kohlenhydraten, die werden euch nicht umbringen. Ihr futtert jetzt abends zumindest nicht direkt vorm Einschlafen, aber zumindest in der letzten Mahlzeit etwas kalorischer oder hochkalorischer, gerade auch was Energieversorgung angeht, dass die deutlich besser geschlafen haben. Ich weiß nicht, ob unsere Stichprobe zu klein ist, aber vielleicht kannst du ja auch mal was dazu sagen. Thema wann essen und wie viel essen und vielleicht auch
im Groben. Also ich kann dir auch sagen, wenn ich unterwegs bin und zu dem Thema halt irgendwie repariere, da ist es auch schon so, dass ich immer sage, Pi mal Daumen, eher 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafen gehen, dann auch mal sagen, ich komme zum Ende. Für die meisten, warum? Es gibt schon auch relativ viele in der Bevölkerung, die halt auch Probleme haben mit dem Reflux, nicht? Das ist dieses saure Aufstoßen. Und wann ist es natürlich am meisten oder am wahrscheinlichsten, so muss man es ja im Deutschen sagen, wenn ich liege, nicht? Weil wenn ich liege, ja klar, dann kann die Säure aus dem Magen wunderbar zurücklaufen. Wenn der Ringmuskel, der normalerweise deine Speiseröhre vom Magen abschließt, eben aufgrund von unterschiedlichen Gründen nicht so oder die Spannung hält, und kann der Magensaft zurücklaufen, der saure, und das führt dann eben halt wirklich zu dem Sodbrennen, und das ist in der Nacht halt auch wirklich ein möglicher Schlafräuber. Aber natürlich bin ich trotzdem auch auf deiner Seite, wenn du solche Erlebnisse hast, ja, dann schlafe ich unglaublich unruhig, oder ich habe diese Blutzucker-Dips, ja, das ist natürlich nicht erwünschenswert, und das sollte man natürlich auch vermeiden. Das heißt, man muss das immer so ein bisschen für sich heraustesten. Und man kann natürlich auch über die Zusammensetzung der letzten Mahlzeit da auch ein bisschen drauf einwirken. Vielleicht jetzt nicht, was weiß ich, viele von diesen Einfachzuckern eher was so ein bisschen, wie heißen es, diese Vielfachzucker sind vielleicht besser, die dann so nach und nach ins Blut strömen und dir dann auch so ein bisschen besser behilflich sind, über die Nacht halt den Blutzuckerspiegel auch vernünftig hochzuhalten. Das Melatonin beispielsweise hilft dir auch, den Blutzucker hochzuhalten, weil es halt das Insulin, die Insulinfreisetzung hemmt. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch bestimmte Patienten, die an sowas wie Typ 2 oder Typ 1 Diabetes leiden, nicht? Also Typ 2 Diabetes ist insulinresistent, das Insulin kann nicht mehr so funktionieren, als wie es sollte, um den Blutzucker niedrig zu halten. Und Typ 1 Diabetes, du produzierst einfach kein eigenes, nicht mehr genügend eigenes Insulin, musst es spritzen. Und bei denen ist es halt so, die werden häufig auch medikamentös behandelt. Und diese medikamentöse Behandlung kann dann dazu führen, dass wenn die nichts essen, dass ihr Blutzucker zu doll abfällt. Und da sagt man dann häufig auch im Rahmen der Diätberatung, stellt das mal sicher, dass ihr vorm Schlafengehen noch mal was Kohlenhydratreiches isst, dass ihr sozusagen über die Nacht solche Blutzuckerabfälle auch vermeidet, nicht? Also ein bisschen für sich auch heraustesten, wenn du jetzt irgendwie das hast, ja, also Benedikt hat gesagt, jetzt 4 Stunden vom Schlafen gehen nicht mehr essen, aber jede Nacht wache ich schweißtreibend auf und habe eine Unruhe in mir, nicht? Dann ist das ja auch nicht erwünschenswert. Das kann dann auch ein Hinweis darauf sein, dass dein Blutzucker zu doll abfällt und dann kannst du natürlich entsprechend das auch anpassen und sagen, okay, vielleicht versuche ich 2, 3 Stunden vorm Schlafen gehen, die letzte Mahlzeit aufzunehmen und da auch sicherzustellen, dass ich jetzt nicht komplett low carb total fahre. Aber Carb, also Kohlenhydrate, kann man ja auch so gestalten, dass man welche zu sich nimmt, die über die Nacht sozusagen nach und nach ins Blut strömen und nicht einfach einen hohen Peak fördern, der dann danach auch stark wieder abfällt.
Okay. Also Nahrung sollte man so ein bisschen natürlich auf seinen Körper dann entsprechend hören, aber
Auf
du
jeden Fall. Und man muss natürlich auch die medikamentöse Therapie mit einbeziehen in dieser Rechnung, nicht?
Okay, das ist natürlich den Hörern und Hörern nochmal ein bisschen selbst überlassen,
Ja,
aber
klar.
das ist nochmal ein sehr guter Hinweis. Danke, Christian. Du sprachst vorhin schon davon, aber das finde ich tatsächlich auch ein spannendes Thema, das Thema Blaulicht. Wir hatten auch bei uns schon Daniel Sendker, der ist im
Ja.
Bereich Rotlicht unterwegs, der macht auch Blaulichtfilterbrillen etc. Also da geht es so ein bisschen auch um die Exposition von Licht gerade am Abend. Also jetzt nicht um das Thema, hey, Arbeitsplatzbrille, sondern das sind tatsächlich diese orangen
Ja.
Brillen oder diese lilanen Brillen, wo es dann wirklich darum geht, den Großteil des Lichts oder des Blaulichts rauszufiltern, mit der Maßgabe, dass Blaulicht stimulierend ist und für gewöhnlich dieses blaue Lichtspektrum eigentlich nur in der Mittagssonne vorhanden sei und in der Natur dieses blaue Licht sukzessive abnehmen würde bis zum Abend, wo die Sonne ja eigentlich eher so einen rötlichen Touch hat. Wir uns hingegen, auch das hast du vorhin angesprochen in einem Nebensatz, ja gerne abends dann vor den Fernseher setzen, die Handys quasi bis kurz vorm Einschlafen vor den Augen halten. Hältst du das für problematisch? Ich sag mal gar nicht so aus diesem Gesichtspunkt, ich gucke mir jetzt was Aufregendes oder Stimulierendes an, weil ich denke, das ist ohnehin klar, wenn ich jetzt vorher noch einen Horrorfilm gucke, bevor ich ins Bett gehe und 3 Minuten später will ich einschlafen.
Das funktioniert nicht.
Okay, that's obvious, ne? Also das denke ich mir auch, okay, da kann man vielleicht drauf kommen. Aber wenn wir jetzt rein auf diese Lichtexposition gehen, wie stehst du dazu diesem Thema?
Ich habe eine Studie zum Thema gemacht und in dieser Studie hatten wir halt auch gedacht, dass wir das sehen, dass das blaue, eher bläuliches Kunstlicht, was halt viel Anteil in diesen niedrigen Wellenlängenbereich hat, also dieses blaue Licht, was von so vielen immer in dem Zusammenhang erwähnt wird. Da haben wir auch gedacht, ja, die schlafen doch schlechter oder die brauchen mehr Zeit, um einzuschlafen, weil blaues Licht halt, wenn es auf die Netzhaut deiner Augen ja, projiziert, Zellen in deinen Augen aktiviert, die nicht in erster Linie eine Rolle spielen für das, was du wahrnimmst, was du siehst, sondern eher eine Rolle dafür spielen, Licht und Dunkel zu unterscheiden und diese Informationen an dein inneres Uhrensystem weiterleiten. Und damit kann dein inneres Uhrensystem sozusagen sich selbst immer schön synchron halten mit, ah, es ist immer noch draußen hell, wir müssen noch nicht schlafen. Oder ah, es ist draußen dunkel, jetzt müssen wir mal langsam runterfahren, Körpertemperatur runterfahren, Stresssysteme runterfahren, Melatonin anfangen freizusetzen, dass der Rest des Körpers eben auch mithängt und auch die Uhren in der Peripherie, also im Körper wissen, wo sind wir denn gerade. Und das haben wir halt auch gemacht. Und dann haben wir sehr zu unserer Enttäuschung gesehen, gab es keinen Effekt. Dann haben wir gedacht, hä, was ist das denn? Aber was wir in dieser Studie halt auch gemacht haben, so ein bisschen unbewusst, wir haben, um das Ganze so einheitlich wie möglich zu gestalten, die Leute den ganzen Tag starkem Licht ausgesetzt. Und dann am Abend haben die dann halt im Dunkeln sozusagen ihr Handy vorm Auge gehabt und sich dem ausgesetzt. Und dann haben wir halt auch so ein bisschen Literaturrecherche gemacht und gesehen, dass es eben schon auch eine wichtige Rolle spielt, wie viel Tageslicht du tankst im Hinblick auf, wie stark deine Netzhaut und diese lichtempfindlichen Sensoren in deiner Netzhaut, die dein inneres Uhrensystem synchronisieren, wie die darauf reagieren. Das heißt, wenn du viel Tageslicht bekommst und du die ganze Zeit die immer ordentlich herausforderst, dann sagen die einfach genauso wie du, ich bin müde, ich habe keinen Bock mehr, dein bisschen Blaulicht da vom Handy interessiert mich nicht. Wir setzen das jetzt frei. Aber wenn du natürlich irgendwie einer bist, der jetzt den ganzen Tag wenig Tageslicht bekommt, eher in Innenräumen dich bewegst, irgendwie einfach wenig Tageslicht bekommst, dann führt das dazu, dass dieses Blaulicht am Abend schon auch potenter ist. Und dann sagen sie, oh ja, darauf können wir mal reagieren. Unser System ist ja immer noch ganz schön hell. Wir empfinden da nicht,
Das
dass
ist
das.
spannend.
Ja, und
Okay.
das haben wir, da gibt es eben auch viele Studien zu. Und die Leute sind halt auch in der Schlafmedizin viel kritischer geworden. Also dieses per se blaues Licht am Abend von all den unterschiedlichen digitalen Werkzeugen oder was weiß ich, Apparaten, die wir benutzen, Handys, Computers und so, das führt eindeutig dazu, dass das Melatonin runtergeht. Das sieht man nicht in dem Maße, wenn Leute eben tatsächlich genügend Tageslicht bekommen. Und um das Ganze noch ein bisschen komplexer zu machen, ein Kollege von mir aus Australien, der hat auch eine Studie gemacht, wo der einfach mal ganz bewusst viele Leute eingeladen hat, um zu gucken, wie reagieren die auf Licht am Abend. Weil Licht, klar, Licht bedeutet für das innere Uhrensystem übersetzt Licht wie ein Signal als, hey, das ist immer noch ein schöner, langer Sommertag. Wenn es schön ist, endlich mal Sommer, dann wollen wir doch nicht schlafen gehen. Dann halten wir uns immer noch wach. Und er hat das halt auch gemacht und hat die Leute unterschiedlichen Lichtintensitäten ausgesetzt und hat gesehen, dass bestimmte Leute ganz wenig Licht nur brauchen und schon eine Reduktion im Melatonin zeigen. Das heißt, das Uhrensystem übersetzt das so, hey, das reicht mir, ich bin aktiviert. Wobei andere Leute ganz viel Licht brauchen, bevor die überhaupt irgendeine Veränderungen in dem Melatonin zeigen. Und das war eine sehr, sehr wichtige Arbeit, weil sie einfach auch zeigt, nehmen wir den Dominik, nehmen wir den Christian, kann das unabhängig davon, wie viel Tageslicht wir beide jetzt tanken. Wir gehen mal davon aus, wir kriegen den ganzen Tag kein Tageslicht. Und das erste Mal am Tag, wo wir Licht bekommen, ist am Abend, wenn wir die Handys uns vor die Augen halten. Dass wir trotzdem immer noch sehr von Person zu Person unterschiedliche Effekte sehen können. Das heißt, da spielen dann schon viele Faktoren rein. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass Kunstlicht am Abend, und dazu gehören auch die Handys, die wir in der Regel irgendwie sehr nah vor den Augen halten, natürlich für eine Vielzahl von Leuten auch dazu führen können, dass es halt den Schlaf insofern beeinflusst, dass der Schlaf einfach später einsetzt. Und wenn der Schlaf später einsetzt und ich am Morgen trotzdem früh raus muss um 6, 7, führt das in der Regel dazu, dass ich kürzer schlafe und nicht ausreichend schlafe. Aber man muss trotzdem auch eben das, was ich jetzt ein bisschen ja, ausführlicher beschrieben habe, auch solche Dinge mit einbeziehen in die Rechnung wie Tageslicht, wie viel ich hatte und wie sensitiv ich letztendlich auch bin, responsiv auf Kunstlicht.
Das ist schön. Wissenschaftler setzen alles ins Verhältnis und ich mag das total gerne, weil dann einfach nicht immer diese absoluten Aussagen schwarz oder weiß sind, sondern man natürlich Indikationen bekommt, aber dann selbst sagen muss, hey, ich checke mal, wie wirkt das auf mich? Vielleicht
Auf
bin ich
jeden
eher
Fall.
lichtsensitiv oder auch nicht. Aber zumindest geben wir euch ein paar Verstellschrauben hier in dem Podcast mit, auf die ihr mal achten könnt. Weil ich glaube, viele Leute liegen dann nachts im Bett und sagen, ich habe gar keine Ahnung, was hier los war. Und jetzt habt ihr zumindest mit Alkoholkonsum, Essen und Lichtexposition schon mal so ein paar genannt bekommen. Wenn ihr da ein bisschen mehr von erfahren wollt, dann guckt euch gerne nochmal das Buch auch von Christian an. Da stehen ja mit Sicherheit noch ein paar mehr Tipps als drei drin. Da werden meines Wissens auch die Schlafphasen nochmal etwas mehr erläutert. Da geht es auch um so eine Schlafhygiene. Es geht mit Sicherheit auch nochmal darum, wie man vielleicht den Tag auch anders ausgestaltet kann. Weil ich kenne immer diese Aussage, ein guter Schlaf wird auch am Tage gemacht. Oder vielleicht auch andersrum, ein guter Tag wird im Schlaf gemacht, je nachdem, wie man es auslegen will. Das stimmt ja irgendwo beides.
Das stimmt beides, genau.
Von daher guckt euch da gerne nochmal das Buch von ihm an. Das bekommt ihr in jedem guten Buchhandel. Schlaf ist die beste Medizin. Und vielleicht geht nochmal das Abschlusswort auch an dich, Christian. Gibt es irgendwas gerade oder vielleicht auch was, wo du in die Zukunft guckst, wo du sagst, das Thema Schlaf, tangierend. Das ist für mich bahnbrechend oder das finde ich total interessant. Das ist so das ein Thema, in das ich mich als nächstes stürzen möchte.
Also, natürlich ist, ich meine, wenn du jetzt darüber nachdenkst, was der Schlaf alles so fördert und was er für eine wichtige Rolle spielt, nicht? Gesundheitliche Effekte, ist, der Schlaf ist wichtig für, wie du dich findest, für dein Wohlbefinden, deine Leistungsfähigkeit, mental, kognitiv, physisch. Also, das sind ja schon, das ist schon so eine Art Wundermittel, was wir da jede Nacht umsonst zur Verfügung gestellt bekommen, nicht? Ist natürlich schon auch interessant zu fragen, können wir den Schlaf auch in irgendeiner Weise therapeutisch nutzen? Ja? Ich habe Studien gemacht, da haben wir gesehen, Leute, die chronisch nicht genügend schlafen, die haben halt ein erhöhtes Risiko, bestimmte neurodegenerative Erkrankungen wie den Morbus Alzheimer zu entwickeln. Das heißt jetzt natürlich nicht, wenn du jetzt schlecht schlafst, auch über mehrere Jahre, dass du jetzt definitiv den Morbus Alzheimer entwickelst. Nein. Das heißt es nicht. Das heißt einfach, dass du ein erhöhtes Risiko hast, aber da spielen natürlich viele andere Faktoren mit rein. Aber heißt das denn auch im Umkehrschluss, wenn ich Schlaf verbessere, dass ich dann da sozusagen den Zeitpunkt, weil Alter bringt das irgendwann eh mit sich, dass ich schlechter denken kann, dass ich vielleicht auch, wenn ich irgendwann super, super alt bin, vielleicht auch ein erhöhtes Risiko habe, letztendlich auch eine Demenzdiagnose zu bekommen, dass ich das Ganze noch mehr nach hinten verschiebe, weil ich eben den Schlaf dort nutze, um diese auch für die Gehirngesundheit förderlichen Effekte auszunutzen. Und das ist was unglaublich in den Fokus gerückt ist, auch in meinem Bereich jetzt, dass Leute eben jetzt doch in den letzten Jahren viel zeigen konnten, dass Schlaf sehr, sehr relevant ist für viele Aspekte der Gesundheit, des Wohlbefindens. Aber natürlich ist es auch interessant zu gucken, was passiert, wenn ich den Schlaf therapiere, kann ich darüber zusätzliche Dinge hinzugewinnen. Und da, das ist natürlich super spannend. Man weiß beispielsweise, ohne jetzt mal so drastisch wie bei dem Morbus Alzheimer in die Zukunft zu blicken, Leute, die an Depressionen leiden, wenn die eine kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie durchlaufen, zeigen die häufig auch eine Verbesserung in ihrer Depression. Klar heißt das jetzt nicht, dass der Schlaf die Ursache ist, der schlechte Schlaf für die Depression. Die Depression kann auch zum schlechten Schlaf führen. Die bedingen einander. Aber es zeigt nichtsdestotrotz, dass da auch viel therapeutisches Potenzial einfach im Schlaf auch liegt. Und das ist natürlich was irgendwie super spannend ist. Und dann geht es natürlich darum, wie können wir Schlaf verbessern? Welche Gadgets gibt es? Welche neuen Methoden? Muss es immer was Langwieriges, eine lange Gesprächstherapie sein oder eine Verhaltenstherapie? Oder können wir auch, was weiß ich, uns irgendwas über den Kopf ziehen, was irgendwelche Hirnwellen stimuliert, die dann dazu führen, dass das Gehirn noch besser funktioniert oder sich erholen kann. Also es sind viel. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, wie dem Schlaf.
Das ist, ich glaube, ein schöneres Zitat am Ende könnte man gar nicht haben. Der Fantasie, genau wie dem Schlaf, sind keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, wir versuchen beide unseren Beitrag da gesellschaftlich auch zu leisten, dass Leute das Thema ernst nehmen. Nicht zu ernst, weil alles, was mit zu vorne ist, das ist wahrscheinlich auch nicht wieder gesund,
So
aber
ist es.
zumindest da einen gewissen Realismus walten lassen. Vielleicht auch mal in Folge, wenn man Probleme hat, den Schlaf auch mal zumindest einmal unter das Auge zu nehmen und vielleicht auch das mit ins Kalkül einzuziehen. Vielleicht hört ja auch der ein oder andere Therapeut und Mediziner hier zu, der das Ganze auch weitergeben kann, weil ich glaube, Thema Lifestyle, ob es jetzt Bewegung, ob es jetzt psychologische Dinge sind, ob es Ernährung ist, ob es Entspannung ist oder ob es Schlaf ist, alles Sachen, in denen man so, so viele Auswirkungen hat. Eigentlich kommt jeden Tag eine neue Studie raus mit neurodegenerativen Erkrankungen, mit selbst in Teilen Autoimmunerkrankungen, wo wir alle noch genau nicht wissen, wie kriegen wir das in den Griff. Aber zumindest scheint es nicht zu schaden, wenn man sich einen gesunden Lebensstil hingibt, dabei auch Spaß hat und ja, über manche Dinge vielleicht auch etwas differenzierter nachdenkt. In dem Hinblick, Christian, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe echt hier noch einiges dazu gelernt und ja, könnte mir vorstellen, nochmal mit dir ins Plaudern zu kommen, auch über andere Themen, Schlaf für Eltern, vielleicht Gadgets und Co. Aber vielleicht connecten wir uns in Zukunft ja auch nochmal.
In diesem Sinne, schlaf gut.
Danke, mein Lieber. Mach's gut.
Ja.
Ciao.